So, ein herzliches Willkommen hier nochmal von dieser Stelle zu unserem eigentlichen Studientag. Wer heute Morgen schon da war, hat ja schon Bruder Dragutin Lipoha kennengelernt. Er hat ja hier schon gepredigt. Die Predigt gibt es auch später auf MP3, kein Problem. Kann man also noch sich runterladen, wer das verpasst haben sollte. Aber heute Nachmittag haben wir ja noch genügend Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Und wir haben ja auch ein interessantes Thema für ihn ausgewählt, sodass wir sicherlich bereichert von hier in unsere Gemeinden wieder fahren können. Für alle nochmal das Thema lebendiger Glaube, geistliches Wachstum und emotionale Reife. Ein interessantes Thema, was sicherlich auch mit unserem Gottesbild zu tun hat. Und da wird er uns in zwei Referaten heute Nachmittag hoffentlich weiterbringen. Wir werden Gelegenheit haben, uns untereinander auszutauschen, aber auch mit dem Referenten. Das heißt, es wird so ablaufen, dass wir ein erstes Referat haben. Es geht ca. bis 15 Uhr. Dann haben wir eine knappe Stunde Pause, sprich wir können Kaffee trinken, Wasser trinken, Süßes essen, uns austauschen, Fragen stellen, untereinander uns kennenlernen. Dann werden wir ein zweites Referat haben und danach findet dann die allgemeine Aussprache statt. Man kann auch sagen Diskussion. Ihr dürft Fragen an den Referenten stellen, die er hoffentlich dann auch beantworten kann. Und wir werden dann noch einen kurzen Abschluss haben. Soweit mal von dieser Stelle erstmal der Ablauf. Ich werde gegen Ende dann noch ein paar organisatorische Hinweise geben für die nächsten Male Hinweise. Lasst uns aber wie gewohnt ein Lied zu Beginn singen. Wir haben ein Quellelied ausgesucht, das Lied Nummer 4. Wir singen alle drei Strophen. Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier. Wir stehen dazu auf. Vater im Himmel, wir sagen dir Dank, dass du uns heute hier zusammengeführt hast, um dich zu loben und zu preisen, aber auch um über dich Neues zu erfahren, Herr. Herr, so möchten wir dich bitten, segne du uns als Gemeinde, so wie wir vor dir stehen, und mach du uns reich, komm du in unser Leben und segne uns. Hab Dank dafür. Amen. So, dann bleibt mir eigentlich nur noch das Wort zu übergeben an den Dragutin und wir sind schon gespannt, was du uns zu berichten hast. Bitte?
hoffe, ich schaffe das. Ja, herzlich willkommen allen, die den Weg heute Nachmittag hierher gefunden haben. Ich freue mich, diese Zeit mit euch zu verbringen, gerade auch mit diesem Thema des geistlichen Wachstums und der emotionalen Reife. Ich habe es heute Vormittag ja schon gesagt, dass das im Grunde mein persönliches Thema ist. Ich aber nicht als Fachmann hier stehe zu diesem Thema, sondern als Betroffener. In mehrerlei Hinsicht, persönlich und in meinem Dienst als Pastor. Ich bin im Grunde über dieses Thema gestolpert. Ich habe im Internet recherchiert. Es war ein ganz anderes Thema. Und dann bin ich auf einer Seite gelandet von einem amerikanischen Pastor. Manche kennen schon das Buch. Peter Scacero sein Name. Schöner italienischer Name, Scacero. Er hat auch tatsächlich italienische Wurzeln. Er hat eine eigene Gemeinde gegründet, so eine unabhängige Gemeinde. Das ist in Amerika nichts Unübliches. Und nach etwa 8 Jahren seines Dienstes kam es so, dass er, das beschreibt er in dem Buch und das beschreibt er auch in seinen Vorträgen, kam an einen Punkt, wo alles zusammenzubrechen schien. Seine Ehe, sein Dienst als Pastor, alles klappte irgendwie nicht mehr. Seine Frau hat ihm gesagt, ich kann dir als Pastor nicht mehr folgen und vertrauen. Du hast kaum Kontakt zu deiner Familie. Du bist quasi mit der Kirche verheiratet. Und auch dein Verhalten als Leiter dieser Kirche kann ich nicht nachvollziehen. Ich ziehe weg. Und das war so eine der schwierigsten Situationen seines Lebens. Und in dieser Zeit hat er entdeckt, etwas in sich entdeckt, und ich kann es nachvollziehen, ich habe es auch bei mir entdeckt, nämlich, dass er zwar ein erwachsener Mensch ist, aber emotional adoleszent. Und das hat ihm das Leben schwer gemacht. Und das macht mir auch mein Leben schwer und auch meinen Dienst. Denn ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, und gerade für mich war das eine Entdeckung, ich wollte es auch nicht wahrhaben, wie wichtig Emotionen für mein Leben sind und dass im Grunde mein gesamtes Leben geprägt ist von den Emotionen, die ich in mir trage, die ich häufig gar nicht nach außen hin zeige, teilweise auch gar nicht in der Lage bin, sie nach außen hin zu zeigen, aber sie bestimmen mein Leben. Als Beispiel, weiß nicht, kennt ihr vielleicht auch, das habe ich heute Morgen schon gesagt, irgendjemand kommt in den Raum und ich möchte rausgehen, weil ich emotional so aufgewühlt bin, dass ich sage, ich bleibe nicht hier, ich gehe raus. Den will ich hier nicht sehen. Ist euch sowas schon mal passiert? Bei der Arbeit, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, im Gottesdienst. Ich habe es einmal sehr drastisch erlebt, in einer der Gemeinden, in denen ich als Pastor zuständig war, kam eine Kindergruppe. Sie haben so eine Musikwoche gehabt. Und in dieser Musikwoche haben sie sowohl das Singen mit eingeübt, als auch das Musizieren. Und beim Musizieren haben sie so klein aus Blumentöpfen, etwas größeren Blumentöpfen, haben sich so kleine Trommeln gemacht. Und sie waren, weil sie in der Nähe dieser Gemeinde das Wochenende verbracht haben, waren sie eingeladen in den Gottesdienst. Und haben dann im Gottesdienst auch einen Beitrag gebracht. Und einer dieser Beiträge war es, mit diesen selbstgebastelten Instrumenten den Gesang zu begleiten. Und was mich dann geschockt hat, ist, dass etwa 5 oder 8 Gemeindeglieder demonstrativ rausgegangen sind. Weil es natürlich im Gottesdienst keine Trommeln, kein Schlagzeug geben darf. Ich konnte das nicht verstehen. Jetzt kann ich es verstehen, weil ich mich selber auch mit mir und mit dem, was in mir passiert, beschäftige. Und kann nachvollziehen, das ist kein geistliches Problem, sondern das ist schlicht und einfach ein emotionales Problem. Ich komme mit dem, was ich sehe, was ich höre, nicht klar. Und was mache ich dann? Ich hau ab. Das kennt ihr vielleicht so in Streitsituationen zu Hause. Ich kenne das. Irgendwann höre ich auf zu reden und schweige vor mich hin. Das ist auch weglaufen. Weil da eine Unfähigkeit ist, sich auf diese Situation, so wie sie ist, Verfahren, Konflikt, ja, einfach wirklich einzulassen. Und das macht uns Probleme unser Leben lang. Wenn wir da nicht erwachsen werden können, dann werden diese Probleme uns ein Leben lang belasten. Und das ist im Grunde das Thema dieses Buches. Der Titel des Buches ist Glaubensriesen und Seelenzwerge. Ja, sagt alles. Glaubensriesen und Seelenzwerge. Ich werde euch auch gleich ja dann zeigen, worauf sich das im Besonderen bezieht. Mir hat die Auseinandersetzung mit diesem Thema sehr geholfen. Privat, persönlich und in meinem Dienst. Ich kann anders Dinge wahrnehmen. Sie auch anders betrachten. Weil ich etwas entdeckt habe, was wichtig ist für mein Leben. Im Grunde ist es so, dass es vollkommen, ja, es ist nicht vollkommen egal, aber im Grunde muss man nicht jetzt dieses Buch nehmen. Nehmt, was ihr für euch entdeckt, aus dem Abschnitt, den wir heute in der Predigt betrachtet haben. Und da geht es sehr eindeutig um das Wachsen und im Besonderen geht es darum, in allen Stücken zu wachsen. Das heißt also nicht einseitig zu wachsen, sondern als ganzer Mensch mit Leib, Seele und Geist. Und da erkennt ihr auch schon etwas. Wenn es um den ganzen Menschen geht und um das Wachsen des ganzen Menschen, um mein ganzes Sein geht, dann brauche ich auch Wachstumsbedingungen. Niemand kann als Kind körperlich wachsen oder als Erwachsener praktisch sich weiterentwickeln oder körperlich gesund bleiben ohne Ernährung. Ich muss das, was ich fürs Wachsen brauche oder für das Leben brauche, das muss ich aufnehmen. Und so ist es im geistlichen Bereich und so ist es auch mit unserem Innenleben, mit dem Seelenleben. Wenn wir das vernachlässigen, aus welchen Gründen auch immer, dann haben wir an der Stelle Wachstumsstörungen. Und die wirken sich aus, weil wir, das ist das biblische Menschenbild, das ist uns ja bekannt, der Mensch als Einheit, aus Leib, Seele und Geist. Und wo immer ein Problem entsteht in diesem Menschsein, wirkt sich das auf alles, was das Menschsein ausmacht, wirkt sich dann auch aus. Das ist auch eine Gesetzmäßigkeit. Und in dieses Leben hinein sind wir geboren und darauf haben wir natürlich dann auch zu achten. Das ist die Frage, der wir uns heute stellen. Bei dem Thema des geistlichen Wachsens, des Wachsens im Glauben, geht es nicht um Erkenntnis, um Wissen und um Information in erster Linie. Sie sind Bestandteil dieses Prozesses des Wachsens. Aber in erster Linie geht es um Beziehungen. Und das ist uns bekannt. Nur manchmal vergessen wir das. Und versuchen durch das, was wir mehr an Informationen bekommen, zu wachsen. Und achten nicht auf Dinge, die Beziehungen ausmachen. Was macht eine gute Beziehung aus? Das ist eine echte Frage. Was macht eine, so ganz spontan, was macht eine gute Beziehung aus? Vertrauen. Wie gewinnt man Vertrauen? Ja, weil Vertrauen fällt nicht vom Himmel. Doch, in Jesus Christus kam es in unsere Welt. Gottes größtes Vertrauen. Er hat seinen Sohn in diese Welt geschickt. Aber es ist nicht so ein fertiges Produkt, so ein Geschenk, das einfach plumps irgendwann da ist, sondern Vertrauen. Redlichkeit, Echtheit, Wahrheit, gute Erfahrungen, ja. Kommunikation ist ein Stichwort, ist ein ganz wichtiges Stichwort. Empathie. Bei Kommunikation ist mir aufgefallen, weil ich mich mit diesem Thema immer wieder beschäftigt habe, ist ja auch normal, jeder Pastor muss sich mit diesem Thema beschäftigen, ist mir aufgefallen, im Lesen, in Gesprächen, bei Seminaren, bei denen ich selber dabei war, ist mir aufgefallen, dass in der Kommunikation das Missverständnis die Regel ist und nicht die Verständigung. Wie oft müsst ihr in eurem Tagesablauf sagen, das habe ich ja gar nicht so gemeint. Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass da in der Kommunikation eher das Missverständnis als Ergebnis rauskommt und nicht die Verständigung. Also, und für die Beziehung lebt davon, dass man sich verständigt. Sie lebt davon, dass man aufeinander achtet, einander auch in einem tieferen Sinne versteht. Empathie bedeutet ja, dass ich im Grunde auch die Gefühle des anderen wahrnehme und dass ich damit auch umgehen kann. Beziehungen sind immer bedroht. Und so ist auch unser geistliches Wachsen immer bedroht, weil wir jeden Tag in eine Beziehung, die Beziehung zu Gott und die Beziehungen untereinander investieren müssen. Aber wie können Beziehungen leben und sich entwickeln, entfalten, wenn kein Vertrauen da ist? Wir haben ja dieses Stichwort gehabt. Wie erlebt ihr euch, und da muss jetzt jeder sich an die eigene Nase fassen, wie erlebt ihr euch im Bibelgespräch, wenn es um heikle Themen geht? Kann man dann ehrlich sein? Bei einer Gemeindeversammlung, bei anderen Gelegenheiten. Es gibt so Situationen, da wird es ganz heikel, ehrlich zu sein. Vor allen Dingen ist es heikel, ehrlich zu sein, wenn ich anderen über mich erzähle. Wie weit darf ich gehen? Ich habe ganz katastrophale Begegnungen in Erinnerung in der Gemeinde, wo in einer Gemeinde, war ich noch in Kroatien, wir irgendwie dahin kamen und sagen, wir wollen ehrlich miteinander sein. Und der Erste, der angefangen hat, der hat das Ganze dann auch gleich begraben, weil wir gar nicht damit umgehen konnten. Was würdet ihr sagen, wenn euch der erste Diakon sagt, ich habe ein Alkoholproblem? Bitte? Prost, ne? Ja, danke, klar. Ja, ich habe in einer, das ist auch in Kroatien gewesen, in einer Gemeinde habe ich den ersten Diakon besucht. Ich habe ihn nicht erreichen können. Ich habe im Nachhinein erfahren, der war besoffen. Der konnte mich nicht empfangen. Aber er hatte niemanden in seiner Gemeinde, in seiner Familie, bei denen, die mit ihm auf dem Weg waren, mit Christus, hat er niemanden gehabt, bei dem er es getraut hatte, zu sagen, du, ich habe ein Alkoholproblem, was soll ich machen? Warum? Naja, erstens, weißt du, was du machen sollst? Du musst dein Amt niederlegen. Ja? Und wir schauen mal, ob du auch bei uns Gemeindeglied bleiben kannst. Versteht ihr? Und wie soll so ein Mensch wachsen? Wie sollen wir miteinander wachsen, wenn wir in solchen, und um diese echten Lebensprobleme geht es doch. Und wenn wir da nicht miteinander klarkommen, dann gibt es nur ein teilweises Wachstum. Dann entsteht dieses Bild, was wir hier bei dem Buch von Peter Scacero haben als Titel Glaubensriesen und Seelenzwerge. Wir sind in der Lage, über Glaubensdinge und über unsere Überzeugung alles zu sagen. Wir sind voll von Bildern und Erklärungen und Auslegungen. Aber wenn es dann so persönlich wird, in der persönlichen Begegnung, da ist dann die Sprachlosigkeit da. Wenn ich als Pastor in meiner Gemeinde ein gleichgeschlechtliches Paar habe, mache ich dann? Sie verstehen sich als Adventisten und sie möchten es bleiben. Und ich bin gespannt, wann die erste Anfrage kommt, kannst du uns segnen? Was mache ich dann? Theologisch? Kein Problem. Emotional? Mir wird es jetzt ganz anders. Weil ich einfach sage, was mache ich nur? Wie gehe ich damit um? Aber das sind Lebensrealitäten. Die Gesellschaft hat sich entwickelt, wie sie sich entwickelt hat. Glücklich bin ich darüber nicht. Ich bin nicht darüber glücklich, dass die Politik teilweise auch in die Kirche hinein Regeln vorgibt, wie man mit wem und mit den Themen umgehen muss. Aber es ist eine Wirklichkeit, in der wir leben. Wie soll ich mich dem entziehen? Was kann ich als Adventist, als Jünger Jesu, als Prediger, Pastor, was kann ich da machen? Wie gehe ich damit um? Und dann merke ich, ich muss erstmal in mir einen Weg finden, mit diesen Dingen umzugehen, auch emotional, bevor ich dann einen Zugang finde zu den Betroffenen. Es war eine... Bitte? Richtig. Habe ich auch gemacht. Weil ich nämlich eingeladen wurde in eine Jugendstunde in Hannover, um über das Thema Homosexualität zu reden. Mit den Jugendlichen. Die haben mich eingeladen. Und gesagt, willst du das machen? Habe ich gesagt, mache ich. Was sie mir nicht gesagt haben, ist, dass da ein Pärchen da war. Als Betroffene. Was mache ich jetzt? Die haben mich aufs Glatteis geführt. Und ich hatte keine Ahnung, dass sie das so geplant hatten. Weil sie von mir erleben wollten, sehen wollten, wie geht unser Pastor mit dieser Situation um. Ich bin heute Gott sehr dankbar, dass ich einen Weg gefunden habe, dem biblischen Verständnis zu folgen, ohne diese beiden Menschen das Gefühl zu geben, dass ich sie mit dem, was ihr Leben ausmacht, ablehne. Das haben sie mir auch so gesagt. Und sie haben mir deutlich signalisiert, wir haben ein unterschiedliches Verständnis. Aber auch ihnen, das haben sie mir auch gesagt, war es eine Hilfe, dass sie jemandem begegnet sind, der ihnen deutlich machen konnte, was die Bibel sagt und wie die Schrift dazu steht und dass sie trotzdem nicht erlebt haben, abgelehnt zu sein. War nicht mein Verdienst, weil ich wirklich im Grunde natürlich einfach nur vom Kopf her auf die Situation vorbereitet war, aber nicht auf eine Begegnung mit zwei Betroffenen, die sich auch als Adventisten verstehen. Das ist kompliziert, aber ihr merkt, es gibt so Lebenssituationen, es gibt Themen und Fragen, die können wir nicht einfach vom Kopf her anpacken. Sondern immer sind wir auch innen betroffen davon und lernen, damit umzugehen, lernen, mit den eigenen Emotionen klarzukommen, lernen, mit den Emotionen auch des anderen klarzukommen. Das ist eine große Herausforderung, aber der müssen wir uns stellen. Ich habe auch bei dieser Jugendstunde in keiner Weise den Weg dieser beiden Menschen gut geheißen. Und doch war es so, dass wir miteinander klarkamen. Es ist schwierig. Und ich weiß auch, ich kann heute nicht genau sagen, wie es dazu kommen konnte. Aber ich bin mir sicher, dass Gott uns sowohl die Sprache als auch die Einstellung gibt, die es uns möglich macht, jedem Menschen als einem erlösungsbedürftigen Menschen zu begegnen und einem Menschen, dem Gott allein das Heil schenken kann. Nichts anderes und niemand anders. Ich hatte heute Morgen ja schon diese Bibelstelle mit euch betrachtet, in Matthäus 22. Ihr wisst auch, im Lukas-Evangelium und im Markus-Evangelium haben wir diese Stelle, wo ja, damalige Theologen einfach die Frage an Jesus stellen, sag uns, worauf kommt es im Leben an? Es ist so, sie haben die Frage gestellt aus ihrer Situation. Da ging es um die Frage, welches Gebot ist das größte? Aber letztlich geht es um die Frage, worauf kommt es im Leben an? Und Jesus beantwortet diese Frage, indem er sagt, im Leben kommt es darauf an, richtig zu lieben. Denn das ist das, was Jesus in unsere Welt gebracht hat. Die Liebe Gottes, die allein uns helfen kann. Die Liebe Gottes, die allein die Beziehung wiederherstellen kann. Die Beziehung, die durch den Sündenfall zwischen Gott und Mensch zerbrochen war. Es gab keinen anderen Weg. Und darauf kommt es an. Und in dieses Gefüge der Beziehung in Liebe, darauf kommt es an, in unserem Christsein. In unserem Leben, in deinem und in meinem Leben kommt es darauf an, dass wir verstehen, wie praktiziere ich das, wie setze ich das um. In seinem Buch, ich weiß jetzt nicht mehr genau auf welcher Seite, fasst Peter Scacero das so zusammen, indem er sagt, das Ziel des menschlichen Lebens ist es, richtig zu lieben. Und dann habe ich ein bisschen in dem Portal recherchiert, in dem die Schriften von Ellen White online recherchiert werden können. Und ich habe folgendes Zitat gefunden. Ich fand es sehr, sehr spannend. Sie schreibt in dem Buch Erziehung, der Grundstock für die Charakterbildung war, ist und bleibt immer dasselbe. Und dann zitiert sie diese Begegnung aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 10 und sagt, Jesus selbst hat diese Forderung zur Grundlage seines Lebens gemacht und auch für uns gibt es keine andere verlässliche Leitlinie. Im Grunde sagt sie nichts anderes als, im Leben kommt es darauf an, richtig zu lieben. Ich fand das so ermutigend, dass im Grunde schon in den Anfängen unserer Freikirche an vielen Stellen die Weichen, was das Evangelium betrifft, richtig gestellt wurden. Ich bin Gott dankbar, dass Ellen White sich auch durchsetzen konnte, weil sie an vielen Stellen die Weichen für unsere Freikirche richtig gestellt hat. Und als ich dieses Zitat gefunden habe, diesen ganzen Abschnitt dann auch gelesen habe, war ich sehr ermutigt. Ich sage, auch in meiner Freikirche kann ich auf das zurückgreifen, was dem Evangelium folgt. Und mir eben auch hilft, zu verstehen, in mehrfacher Hinsicht zu verstehen, worauf es im Leben am Ende ankommt. Das ist unser Problem. Unser Problem ist, und das ist auch mein Problem, das Wissen habe ich, aber das Innenleben klappt nicht immer. Dann gibt es hier so ein Bild, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt ihr das, das ist auch ein Bild aus dem Buch, Peter Scacero benutzt dieses Bild, um sein Problem, seine Situation zu verdeutlichen. Und zwar sieht es so aus. Ihr kennt das Beispiel, ja, ein Eisberg ist 7-10% über Wasser und bis zu 90% unter Wasser. Was wir an uns selbst und aneinander, wenn wir einander begegnen, was wir einander sehen, ist immer das, was von außen ist. Und wir bewerten uns, ich sage das jetzt wertfrei, aber wir bewerten uns anhand dessen, was wir sehen. Wer mehr Übung hat, schätzt Menschen ein, auch nach dem, was er hört. Aber dazu braucht man wirklich Übung. Aber meistens nur das, was wir sehen. Und dann sehen wir, wie sich jemand äußert, wir hören etwas, aber interpretieren das gleich. Wir sehen, wie sich jemand kleidet, wie sich jemand verhält, Gestik, Mimik. Und wir deuten es mit unserem Verständnis, mit unserem Vermögen. Und da bilden wir uns auch dann ein Urteil übereinander. Ohne darauf zu achten, was passiert in mir und was passiert in dir. Kennt ihr sowas? Jemand hat das so formuliert: Es ist nicht wichtig, was mit dir passiert. Es ist immer wichtig, was in dir passiert. Ob ein Konflikt, ob eine schwierige Lebenssituation, eine Krankheit, das alles kann jeden von uns betreffen. Die Frage ist, was passiert dann in mir? Wie komme ich damit klar? Und das ist auch die Frage, wenn wir einander begegnen und einander erleben, so wie wir einander erleben, was passiert dann in mir? Das entscheidet darüber, wie wir miteinander klarkommen. Ein wichtiger Hinweis. Wir merken aber, dass unser Leben nicht wirklich umfangreich gelingt. Also versuchen wir dann, durch Seminare, durch Literatur noch mehr in den Kopf zu stopfen, noch mehr zu wissen. Durch Wissen sozusagen die Situation zu verändern und zu verbessern. Und wir kommen sicherlich auch ein Stückchen weiter dann, aber wir kommen nicht tiefer. Wir haben Probleme wirklich, ich merke das bei mir, das, was in mir passiert, zu verstehen und auch damit umzugehen. Also auch innen, nicht nur außen älter zu werden, sondern vor allen Dingen auch innen erwachsener, reifer zu werden. Emotionen, wir haben das, denke ich mal, vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir ging das lange Zeit so, Emotionen gleich mit Gefühlen gleichgesetzt und hatte so, ja, so diese Vorstellung oder dieses Verständnis, Emotionen, darauf kann ich mich nicht verlassen, wichtig ist die Erkenntnis, wichtig sind meine Entscheidungen, wichtig ist mein Wille. Emotionen, die gehen auf und ab und da, das kann ich nicht in den Griff bekommen. Das bedeutet aber, dass ich dann die Emotionen tatsächlich ausschließlich mit Gefühlen gleichsetze und nicht das, was mit Emotionen sind. Sie haben etwas zu tun mit Gefühlen, aber sie haben auch etwas zu tun mit meinem Denken, mit meinem Verstehen, mit meiner Erkenntnis. Hier ein Hinweis von einem Nobelpreisträger, müsste er sein, der sich als Fachmann mit dem Thema der Emotionen beschäftigt. Und er sagt, der spannendste Forschungszweig unserer Tage ist die Biologie der Emotionen. Seit etwa 20 Jahren beschäftigt sich die Psychologie, die Neurowissenschaftler mit dem Thema der Emotionen und sind heute dahin gekommen, dass sie sagen, Emotionen haben immer auch etwas mit unserem Denken zu tun. Sie beeinflussen unser Denken, sie beeinflussen auch unser Verstehen von Dingen. Ich muss emotional in der Lage sein, das, was auf mich einwirkt, zu verarbeiten und es dann auch zu verstehen. Meine Emotionen färben das Verständnis von Dingen. Ich weiß nicht, ob ich mich in das Fettnäpfchen bewegen sollte und das Thema Musik ansprechen. Und da wird etwas sehr deutlich. Wir reden vielfach und streiten über Musik und haben dort in erster Linie zunächst mal, ich bin kein Fachmann für Musik, ich bin kein Musiker, ich kann so ein Abspielgerät bedienen und das ist so meine musikalische Fähigkeit. Aber ich erlebe mich, uns, in unseren Gemeinden, dass wir uns an manchen Stellen zerreiben an dem Thema Musik. Und es ist zunächst immer wieder nur ein emotionales Thema oder ein emotionales Problem. Wenn wir in der Lage sind, mit den Emotionen, die dabei aufkommen, umzugehen, dann bin ich sicher, dass wir auch mit dem Thema Musik anders umgehen können. Aber ich weiß nicht, ob euch das auch, mir ist das aufgefallen bei mir. Für mich passt die Musik in den Gottesdienst, die ich mag. Kennt ihr sowas? Tja, ist das ein Kriterium? Es ist ein Kriterium, aber wir müssen auch tiefer gehen. Wir müssen wirklich uns dem Thema Musik stellen, nur zunächst einmal muss ich für mich den Weg finden, auch emotional mit diesem Thema erwachsen, reif umgehen zu können. Die Argumente des anderen zu Ende hören. Ich kenne das so in der Kommunikation. Ach, brauchst gar nichts zu sagen. Ich weiß schon, was du sagen willst. Wie oft habe ich Menschen oder bin ich Menschen über den Mund gefahren, indem ach komm, nee, brauchst gar nichts zu sagen. Ich weiß ja. Das ist nicht schön. Das ist nicht gut und das bringt uns auch nicht weiter. Und in vielen Themen kommt es eben so, dass wir dann einfach sagen, ja, nee, also brauchst gar nichts zu sagen, ich weiß Bescheid. Nichts weiß ich, solange ich nicht mit dem Ohr und mit dem Herzen zuhöre. Und auch lange genug zuhöre, bis der andere gesagt hat, was er sagen möchte. Und wenn wir es dann schaffen, gegenseitig diese Geduld aufzubringen und diese Mühe auf uns zu nehmen, lange genug zuzuhören mit Ohr und Herzen, um dann wirklich einander zu verstehen, dann wird sich in unserem Leben an vielen Stellen vieles verändern. Das wünsche ich mir, dass das wirklich klappt. Antonio Damasio ist ein Neurowissenschaftler und er sagt sinngemäß, es ist kein wörtliches Zitat, Emotionen sind die geheimen Regisseure unseres Alltags. Und ich finde, man kann es kaum zutreffender sagen. Emotionen sind die geheimen Regisseure unseres Alltags. Das sollte man sich merken, um daran dann auch arbeiten zu können. Ein Mensch ist nicht nur ein körperliches Wesen, ein soziales, ein geistliches, intellektuelles, sondern eben auch ein emotionales. So wird aus den verschiedenen Bereichen ein Ganzes. So, weil wir, und das ist eins, damit fängt das Buch von Peter Scacero an, dass er sagt, der unreife Umgang mit den Emotionen führt uns in ein ungesundes geistliches Leben. Er spricht von ungesunder Spiritualität, aber Spiritualität ist nichts anderes als unser praktiziertes Glaubensleben. Ja? Und damit trifft er den Nagel auf den Kopf, weil er zum Beispiel folgende Dinge dazu sagt. Gott benutzen, um vor Gott zu fliehen. Könnt ihr was mit diesem Satz anfangen? Ich beschäftige mich mit dem, oder ich mache mir Gedanken über Gott. Ich beschäftige mich vermeintlich mit den Dingen Gottes, aber ich habe keine enge Beziehung zu Gott. Ich lebe nicht in einer engen Beziehung zu Gott. Und so rede ich von Gott, aber bin im Grunde auf der Flucht, weg von Gott. Als Beispiel nennt er meine Gebete drehen sich in der Regel nur um meine Anliegen, aber nicht um Gottes Willen. Ich will von Gott was haben. Ich glaube an Gott, es gibt ja etwas. Viele Menschen werden sagen, ja, es muss ja was geben. Und viele Menschen in Notsituationen fangen an zu beten. Aber es kommt nicht dazu, mit Gott zu reden, sondern ich will von Gott was haben. Und wenn ich es bekommen habe, dann können wir wieder Funkstille haben. Das nächste Problem kommt und dann können wir wieder reden. Dann komme ich wieder und suche, was ich brauche. Das ist, ihr merkt es schon, hat auch etwas mit meinem Innenleben zu tun und zeigt an, dass da irgendetwas nicht in Ordnung ist. Wie gehst du mit den Gefühlen mit dem Gefühl von Wut, Traurigkeit, Angst? Männer dürfen keine Angst haben, oder wie war das? Männer weinen nicht, nein, irgendwie sowas. Aber wenn ich als Christ darf ich nicht wütend sein. Ne? Das Evangelium verbietet es mir, wütend zu sein. Aha, guck mal. Danke für den Widerspruch. Und trotzdem ist es ganz schwer, damit umzugehen. Aber genau das muss ich lernen. Und solange ich das nicht gelernt habe, mit diesen Gefühlen auch ehrlich umzugehen, werde ich auch geistlich keinen Tiefgang gewinnen. Weil es nämlich dazu verführt, ja geradezu dazu mich drängt, wenn ich auf jemanden wütend bin, das in der persönlichen Begegnung zu unterdrücken, aber wehe dem, er ist weg. Ja, ich sehe ihn nicht mehr, wir sind nicht mehr zusammen und dann lege ich los. Ist das christlich? Das ist doch die Problematik, die wir da haben. Auch den falschen Dingen absterben. Ja, das, was mir Freude gemacht hat, das, was ich in der Kunst vielleicht liebe. Lange Zeit, und das steht noch in einer der Ausgaben, in den Kommentaren zu unseren Glaubensüberzeugungen, dass Adventisten nicht ins Kino gehen und auch nicht ins Theater. Wie sieht es bei euch aus? Welcher Film läuft gerade? Ach, wir gucken Fernsehen. Ach, guck mal. Aha. Genau, wir gehen nicht ins Kino. Wir haben das Kino zu Hause. Ups. Und dann merkt man schon so, ja, wir schaffen uns so kleine Hintertürchen, um doch Dinge zu erleben, die uns in irgendeiner Weise erfreuen. Und versuchen dann nach außen hin alles schön aussehen zu lassen, alles korrekt aussehen zu lassen, aber wir haben da ein Problem. Wenn wir anfangen, den falschen Dingen abzusterben. Er nimmt hier als Beispiel, ich lehne gesunde, von Gott gegebene Bedürfnisse und Erfahrungen als selbstsüchtig ab, zum Beispiel bestimmte Freundschaften oder Musik, Schönheit, Lachen, Natur, aber es fällt mir schwer, mein hartes Urteil über andere, meine Untätigkeit, Kritik, meine Unfähigkeit, Kritik zu ertragen oder meinen Hochmut sterben zu lassen. Das heißt also, nach außen hin halte ich mich an bestimmte Regeln, die wir, wie auch immer, aufgestellt haben für uns. Aber in mir habe ich eine Mördergrube. Bin ich Richter. Manchmal über meine ganze Gemeinde. Oh, diese Gemeinden. Pastoren kennen das Gefühl. Oh, diese Gemeinden. Ja. Aber Gemeindeglieder können natürlich auch zurückfeuern. Ah, diese Prediger. Ne? Was passiert da mit uns? Ich habe neulich mit jemandem unterhalten und als ich zum wiederholten Male in diesem Buch von Peter Scacero gelesen habe, und da komme ich nachher nochmal drauf zurück, da sprach er das Thema an, so die Herkunftsfamilie, Dinge, die wir mitbekommen haben in unserer Familie. Und mir ist beim Nachdenken meine Familie, meine Ursprungsfamilie, mein Vater hatte 9 Geschwister, meine Mutter auch, so eine Großfamilie, wie es sie früher mal gab. Und etwas war mir aufgefallen. Ich weiß nicht, warum mir das gleich in den Sinn kam. Mir ist aufgefallen, dass in meiner Familie sowohl von Seiten meines Vaters als auch seitens meiner Mutter wir nicht in der Lage waren, Konflikte zu bewältigen. Ich kenne kein Modell aus meiner Familie, dass wir in der Lage gewesen wären, Konflikte fair auszutragen und zu bewältigen. Und da war mir klar geworden, warum ich eigentlich von Konflikten immer weglaufe. Und jetzt überlegt mal, ein Prediger, der eine Gemeinde leitet, der einen Bezirk leitet, der nicht in der Lage ist, Konflikte zu bewältigen. Also musste ich mir einfach Rat suchen. Und das will ich auch immer weiter machen, ganz gezielt, um Hilfe an der Stelle zu beten und Rat zu suchen, mit Menschen zu reden, die mir zeigen können, wie macht man das? Was bedeutet es für mich als Christ, als Glied einer Gemeinde, mit Konflikten umzugehen? Und wir haben Konflikte genug. Aber Konflikte werden heute übers Internet ausgetragen. Ja, ich erzähle hier oder trage hier etwas vor und 10 Tage später lese ich davon auf irgendeiner Seite in Südamerika. Das ist mir tatsächlich passiert in Hannover. Da hatte also jemand einen Konflikt mit mir. Und seine Frau hatte mir dann eine E-Mail, die kam aus Südamerika, eine E-Mail zu mir an meine Adresse geschickt. Und dort stand sinngemäß, ja sag mal, was ist denn das für ein Pastor da? Was macht der da? Und es ging um ein persönliches Gespräch zwischen uns. Die Situation haben wir nicht geschafft, untereinander klar zu bekommen. Aber in Südamerika wusste man über den Pastor in Hannover Süd Bescheid. Das ist so einer, der sollte am liebsten gar kein Pastor sein. Wie gehen wir mit Konflikten tatsächlich um? Seid ihr bereit, bin ich bereit, alles dafür zu tun, dass wir einen Weg finden, miteinander tatsächlich Konflikte zu bewältigen, dass wir am Ende sagen können, ja, Gott sei Dank, so werden wir weiter miteinander klarkommen. Stellt euch das mal vor. Und da gibt es so viele Themen, da gibt es so vieles, was wir gemeinsam zu bewältigen haben. Und Paulus, ja, bittet die Christen in Ephesus, lasst uns diesen Weg gehen und die Einheit der Gemeinde wahren. Und ich bitte auch meine Gemeinden und meine Gemeindeglieder und meine Kollegen, lest doch im Johannesevangelium. Das große Vermächtnis, das Jesus an uns gegeben hat, ist die Einheit zu wahren. Nicht eine billige Einheit, die man durch irgendwelche schrägen Kompromisse hinkriegt. Das hält nicht, das taugt nichts. Sondern eine Einheit, die geboren ist aus der Beziehung zu Gott, aus der Beziehung zu seinem Wort, aus einem ehrlichen, offenen Hören auf sein Wort und mit der Kraft des Heiligen Geistes, der gesandt ist, uns nämlich darin einzuüben, uns darin zu begleiten, dass wir dieses andere Leben leben können. Als Beispiel haben wir die Gemeinde, in der Apostelgeschichte, die Gemeinde, die erste christliche Gemeinde in Jerusalem. Der Geist konnte dort frei wirken und das hat dazu geführt, dass diese Gemeinde einen guten Ruf in der Stadt hatte. Es darf nicht heißen, die Adventisten, die streiten ja genauso wie wir. Ja, wenn von außen ein Blick auf uns geworfen wird. Da ist ja nichts anders, nur die nennen sich nur anders. Das darf doch nicht sein. Wir haben einen anderen Weg und Jesus bittet den Vater, dass wir uns einlassen auf diesen Weg. Versteht ihr? Und darum geht es. Dass wir einfach auch lernen, uns besser kennenlernen und lernen mit dem, wer wir sind und wie wir sind, so klarzukommen, dass wir wachsen und reifen in allen Dingen. Ja gut, das ist hier selbstredend. Ja. Am Sabbat, kein Fernsehen, kein weiß ich nicht, aber die Woche über kommt alles ins Haus. Ehebruch und Mord in vierfacher Hinsicht und alles kommt rein. Kein Problem. Nur am Sabbat, da dürfen wir kein Fernsehen gucken. Weil wir das Leben teilen. Ja, es gibt also die heilige Zeit, da sind wir heilig. Für den Rest der Woche müssen wir selber klarkommen. Ja, am Sabbat sind wir mit Gott, aber von Sonntag bis Freitag muss man selber klarkommen, weil das ist ein anderer Lebensbereich. Da hat Gott Mensch, da hat doch Gott wirklich was mit zu tun. Er will unser ganzes Leben gelingen lassen, nicht nur den Sabbat. Denn es ist leichter, einen Tag sich zusammenzureißen, als die ganze Woche sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen als Christ, als Kind Gottes. Wir dürfen unser Leben nicht teilen. Es gibt kein heiliges und säkulares Leben. Es gibt diese Trennung in der Gesellschaft. Aber für mich als Nachfolger Christi ist Christus mit mir ob ich arbeite, spiele, mit meiner Familie zusammen bin. Nehmt, was ihr wollt. Entweder ist Christus überall dabei oder er ist nur Zuschauer. Denn wenn ich ihn nur am Sabbat mit ihm klarkomme, dann ist er Gast. Und in meinem Lebenshaus kommt er nur ins Gästezimmer, bloß nicht in die Küche und schon gar nicht in mein Arbeitszimmer. Das darf nicht sein. Das Leben wird nicht so aufgeteilt. In der Bibel finden wir diese Aufteilung nicht. Ja, auch das ist Selbstreden, mit etwas für Gott tun, statt mit ihm zu leben. Das schließt sich an dieses Aufteilen des Lebens in heilige und weltliche Bereiche. Wenn ich irgendwo Angestellter bin, Arbeiter bin, dann lebe ich mit Gott auch dort, wo ich arbeite. Und wenn die Menschen dort, wo ich arbeite, nicht spüren können, dass ich mit Gott lebe, nicht erkennen können, dass ich mit Gott lebe, dann weiß ich nicht, wie weit das wirklich gelungen ist, dieses Leben mit Gott. Ja, das haben wir auch schon angesprochen. Ja. Auch das sind so Dinge, wie gehe ich mit meinen Problemen um? Bin ich immer der perfekte Pastor, der alles richtig macht? Mich hat einmal sehr beunruhigt, als mir jemand so nebenbei einfach nur sagte, ja sag mal, du als Pastor, du machst sowas? Ich habe es gemacht und ich war nicht stolz drauf. Aber da war so im Hintergrund war so ein Gedanke, ja, du darfst das eigentlich gar nicht machen. Und wenn das öffentlich wird, das ist ganz schlimm. Aber bin ich wirklich ein Überflieger? Ich sehe auch hier ein paar Kollegen. Sind wir wirklich Überflieger als Pastor? Machen wir alles richtig? In jedem Bibelunterricht, in jeder Seelsorgebegegnung, in jedem Gottesdienst, in jeder Predigt, bin ich wirklich immer der Perfekte? Muss ich in erster Linie darauf achten, dass ich ja keine Fehler mache, ja keinen falschen Satz sage? Wie gehe ich damit um, dass ich eben diese Fehler habe? Dass ich nicht dem großen Ideal so nahe komme, wie ich es möchte oder es erreiche? Wie gehe ich damit um? Und auch ohne Grenzen leben, das ist etwas. Damit beginnt das Buch von Peter Scacero. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat, kennt die Geschichte. Wir hatten also einen Gottesdienst gehabt oder wir haben in jeder Gemeinde etwa 3 Gottesdienste. Und nach 3 Gottesdiensten ist man auch körperlich durchaus erholungsbedürftig. Aber da war aus einer Gemeinde von einem Kollegen von ihm war ein Ehepaar gekommen und die wollten unbedingt zu den Scaceros nach Hause. Und natürlich als Pastor. Und die sind aus der Gemeinde meines Kollegen. Was wird er denken, wenn ich jetzt sage, nein, tut mir leid, geht nicht. Also nimmt er sie mit nach Hause und dann geht das so, wie es manchmal geht bei Besuchen. Irgendjemand, manchmal übernehme ich bei solchen Besuchen den Part, redet ohne Pause, ohne Punkt und Komma. Das kennt ihr. Und da war also dieser Gast, der redete. Und Peter wollte immer mal sagen, ja, also wir würden ganz, aber er kam nicht dazu. Seine Frau wurde immer unruhiger, weil die kleine Tochter war plötzlich nicht mehr zu hören. Und ihr kennt das, so zwischen 2 und 5 Jahren, wenn die Kinder nicht zu hören sind, das ist kein gutes Zeichen. Und sie dachte, Mensch, was ist los? Irgendwie, jemand muss nachgucken, aber sie waren da und sie waren so höflich und ja, eben keine Grenzen gesetzt. Einfach nicht gesagt, du, das geht jetzt nicht. Und irgendwann hatte die Frau von Peter, Gere heißt sie, Gere Scacero, hat gesagt, ich halte es nicht mehr aus, ich muss gucken, wo die Kleine ist. Und sucht sie überall im Haus, war nicht im Haus, kommt raus und sie haben am Haus einen Swimmingpool. Und die Kleine stand mitten im Swimmingpool auf 10 Spitzen. Das ist unverantwortlich, dass man es so weit kommen lässt. Dass man einfach sagt, so als Pastor bin ich meinen Gemeindegliedern und Gästen verpflichtet, und die Kleine wäre fast ertrunken. Sie sagen, die wussten gar nicht, wie lange sie dort stand. Aber sie waren Gott sehr dankbar, dass sie so lange stehen konnte, bis sie rausgeholt haben. Das ist also auch diese ein Teil der Problematik und natürlich auch, das habe ich auch heute in der Predigt ganz kurz gestreift, ja, also wir haben die Angewohnheit, ich entdecke das bei mir auch, den anderen nach meinen Überzeugungen zu bewerten. Ja, wer nicht, das habe ich heute schon jemandem gesagt, Ferdinand Pirch, Erbe des Porsche-Konzerns. Und ich meine auch immer noch im Aufsichtsrat von Volkswagen. Er sagte sinngemäß, ich bin sehr für Teamarbeit, solange alle das machen, was ich will. Ich bin sehr für Offenheit und Vielfalt, solange alle so denken wie ich. Und dieser Eindruck, ich weiß, wie es geht und wie es richtig ist, verführt uns dazu. Natürlich darf ich meine Überzeugung haben. Und sie sollte auch eine feste Überzeugung sein. Aber sie darf mich nicht dazu verführen, dass ich den anderen aus meiner Überzeugung bewerte, beurteile. Und dass nur dann alles richtig ist, wenn alle so denken wie ich. Ich darf nicht über den anderen urteilen, das sagt mir die Bibel. Wir sollen nicht richten, sondern ich bin gerufen, ein Zeuge zu sein. Und das geht anders, als dass ich den anderen bewerte nach meiner Überzeugung, sondern miteinander reden. Und da sind wir jetzt schon bei dem zweiten Teil des Themas. Das geht nach der Kaffeepause dann weiter. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
So, vielen Dank für den ersten Teil. Ihr seid nun eingeladen, nach unten zu gehen. Dort warten schon Kaffee und weitere Getränke und auch etwas Süßes auf euch. Dürft gerne miteinander sprechen oder gleich mit ihm. Also, auf geht's. Um 4 Uhr geht's weiter, ja, pünktlich bitte. Ich klingel dann wieder.